Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Diebe und Verkehrssünder sollen künftig wieder hinter Gitter. Der Bundesrat will das Strafrecht verschärfen und kurze Haftstrafen wieder einführen.
Das ist eine sehr primitive Strafe, ist auch relativ kostspielig für den Staat,
sagt dazu Strafrechtsprofessor Franz Ricklin. Dann, das Steuerabkommen mit Deutschland kommt die Schweiz teuer. Aber kein Steuerabkommen könnte noch viel teurer kommen. Teuer kommen auch große Waffen, dementsprechend viel wird im internationalen Waffenhandel gemauschelt. Das Gespräch mit einem, der jahrelang darüber recherchiert hat, und das Beispiel aus Schweden. Und schließlich zum Wasserholen durchs Minenfeld.
The red area is suspect uncleared minefield. The white representing cleared safe ground.
Rote Steine stehen für Minenverdacht, weiße markieren die geräumten Gebiete. Ansonsten ist das Leben aber erstaunlich normal in Somaliland. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die letzte Strafrechtsreform hat nicht lange gehalten. Nach nur 5 Jahren will der Bundesrat Teile davon schon wieder rückgängig machen. Die damals eingeführte bedingte Geldstrafe will er streichen, die damals gestrichene kurze Freiheitsstrafe wieder einführen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Von Kuscheljustiz sprachen die Kritiker. Sie meinten damit abschätzig, die letzte Strafrechtsreform und insbesondere die bedingte Geldstrafe, etwa für kleinere Drogendeals oder Straßenverkehrsdelikte. Die massive Kritik flachte in den letzten 5 Jahren nie ab. Deshalb hat der Bundesrat nun reagiert, die abschreckende Wirkung der bedingten Geldstrafe sei zweifelhaft, so Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Man geht davon aus, dass eine bedingte Geldstrafe häufig auch bei einem Täter nicht wirklich als Strafe wahrgenommen wird. Vor allem ist aber wichtig, dass die Bevölkerung eben ein Vertrauen hat und das Gefühl hat, wenn jemand zum Beispiel in angetrunkenem Zustand Auto fährt und damit auch Leben gefährdet, dass da eine Strafe sein muss. Und hier dann eine bedingte Geldstrafe auszusprechen, da hat man doch das Gefühl, das hat keine echte Wirkung.
Stattdessen will der Bundesrat die umstrittenen kurzen Freiheitsstrafen wieder einführen. Gerichte sollen also künftig wieder bedingte oder unbedingte Freiheitsstrafen bereits ab 3 Tagen aussprechen können. Ob diese kurzen Freiheitsstrafen tatsächlich wirksamer sind als die bedingten Geldstrafen, ist zwar umstritten. Der Bundesrat hofft aber, dass Täter dank der kurzen Freiheitsstrafen eher wieder auf den rechten Weg zurückfänden. Dass sich, wie einige befürchten, wegen der kurzen Freiheitsstrafen die Gefängnisse wieder füllen, davor hat die Justizministerin keine Angst.
Der Bundesrat hat tatsächlich gesagt, anstelle dieser bedingten Strafen, Geldstrafen, werden jetzt wieder auch kurze Freiheitsstrafen möglich. Allerdings gleichzeitig sollen neu auch diese elektronischen Fußfesseln eingeführt werden oder die gemeinnützige Arbeit als Alternative, als Strafvollzugsmöglichkeit, und damit können wir verhindern, dass alle Leute automatisch im Gefängnis landen. Wir haben zusätzliche Möglichkeiten, wie solche Strafen vollzogen werden können.
Hinzu kommt ein altbekanntes Instrument der Abschreckung. So sollen Richter ausländische Täter wieder direkt des Landes verweisen können, sodass die Täter unmittelbar nach ihrer Entlassung aus dem Strafvollzug ausreisen müssten. Die Revision des Strafrechts geht nun ins Parlament.
Mit einem Strafrechtsprofessor, der von den Vorschlägen des Bundesrats wenig hält, diskutieren wir hier gleich im Echo der Zeit. Nach den Nachrichten mit Susan Schmucke.
Der Gesamtbundesrat steht hinter dem Steuerabkommen mit Deutschland. Er hat Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf ermächtigt, das Zusatzprotokoll zu diesem Abkommen zu unterzeichnen. Das bestätigte Bundesratssprecher Simonazzi. Das Zusatzabkommen sieht offenbar vor, alte, unversteuerte Vermögen deutscher Bankkunden neu mit einem Steuersatz von bis zu 41% abzugelten. Der genaue Wortlaut wird erst nach der Unterzeichnung durch Vertreter beider Länder veröffentlicht. Auch die Parlamente Deutschlands und der Schweiz müssen das Abkommen noch behandeln. Die Europäische Zentralbank, die EZB, belässt den Leitzins für die 17-Euro-Länder auf dem Rekordtief von 1%. Das haben die Verantwortlichen in Frankfurt am Main mitgeteilt. Die europäischen Banken können sich bei der EZB also weiterhin zu günstigen Konditionen Geld leihen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sollen in der Nacht keine Flugzeuge starten oder landen dürfen. Das hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht entschieden. Mit dem Nachtflugverbot sollen die Anwohner geschützt werden. Das Gericht kippt damit einen Beschluss des Bundeslandes Hessen. Dieses wollte zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens insgesamt 17 An- und Abflüge zulassen. Die Führung des Flughafens Frankfurt befürchtet nun Wettbewerbsnachteile. Serbiens Präsident Tadic stellt sich vorzeitig zur Wiederwahl. Er tritt deshalb sofort zurück und nicht erst Ende Jahr. Gemäß Beobachtern ist der Entscheid strategisch. Tadic selbst ist beliebt in Serbien, seine Partei weniger. Tadic wolle erreichen, dass die Präsidentenwahlen gleichzeitig mit den Parlamentswahlen stattfinden, am 6. Mai. Dann könnte Tadic als Kandidat auch seiner Partei mehr Stimmen bringen. In Somalia sind bei einem Selbstmordanschlag mehrere Personen ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich während einer Theatervorstellung in der Hauptstadt Mogadischu. Laut Angaben der Regierung befinden sich unter den Opfern der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees und der Chef des somalischen Fußballverbandes. Anwesend war auch Somalias Premierminister Abdullahi. Er blieb unverletzt. Die Behörden vermuten radikale Islamisten hinter dem Anschlag. Der Zürcher Medienkonzern Tamedia hat im vergangenen Jahr den Umsatz gesteigert um fast 50% auf über 1 Milliarde Franken. Auch beim Gewinn hat Tamedia nach Konzernangaben zugelegt um fast 180 und hat dabei fast 180 Millionen Franken verdient. Dieses Wachstum sei vor allem auf die Übernahme des Westschweizer Medienhauses Edipress zurückzuführen. Dessen Gewinn ist erstmals in den Tamedia-Zahlen enthalten. Bundesrätin Simonetta Sommaruga will die gegen sie eingereichte Strafanzeige der deutschen Boulevardzeitung Bild nicht kommentieren. Der Bundesrat habe die Information zur Kenntnis genommen, sagte Sommaruga in Bern. Bundesrätin Sommaruga sei stellvertretend für das Schweizer Justizwesen angezeigt worden, erklärte Niklaus Blome von der Bild-Chefredaktion gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Bei der Anzeige gegen die Schweizer Bundesrätin handle es sich um eine publizistische Aktion. Die Aargauer Regierung will die kantonale Wirtschaft in den kommenden 5 Jahren mit 40 Millionen Franken unterstützen. Sie hat beim Parlament einen entsprechenden Kredit beantragt. Mit dem Geld will die Regierung neue Technologien fördern, wie sie mitteilt. Davon profitieren sollen kleinere und mittlere Betriebe. Die Regierung plant zudem ein sogenanntes Hightech-Zentrum. Dieses würde die Unternehmen in den Bereichen Nano- und Energietechnologie beraten. Die Schweiz hat an der Curling-Weltmeisterschaft ihr 2. Spiel gewonnen. Das Team mit Skip Jan Hauser gewann gegen die USA 7-5. Am Morgen noch mussten die Schweizer die 7. Niederlage einstecken mit einem 6-9 gegen Neuseeland. Die Börse. Der SMI schloss bei 6.167 Punkten ein Minus von genau 1,5%. Der Dow Jones steht bei 13.047 Punkten, ein Minus von 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,36 gehandelt, der Dollar zu 91,67 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Im Westen und im Wallis gibt es am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte. Die Temperatur maximal 12 bis 16 Grad.
Sehr nächer der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Sitzen statt zahlen. Der Bundesrat will wieder kurze Haftstrafen. Vor nur 5 Jahren hieß es noch zahlen statt sitzen. Das Gespräch zur Revision des Strafrechts. Mehr oder weniger erledigt, das ist die Schweizer Weißgeldstrategie ohne Steuerabkommen mit Deutschland. Mehr oder weniger normal, das ist die Klage der Bild-Zeitung gegen Bundesrätin Sommaruga, normal für die Bild.
Die Bild-Zeitung bezweckt damit, was sie mit allen Geschichten und Stories bezweckt, Aufmerksamkeit zu erregen,
sagt der Medienwissenschaftler. Dann.
The reality is that the arms trade is less regulated than the global trade in bananas.
Der Handel mit Waffen ist schlechter reguliert als der mit Bananen, sagt der Rüstungsexperte Andrew Feinstein. Schweden, ausgerechnet das friedliebende Schweden, liefert ein anschauliches Beispiel. Und Krieg, Minen, Dürre und ziemlich viel, ziemlich normales Leben. Besuch in Somaliland. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Der Bundesrat will bedingte Geldstrafen also abschaffen und kurze Freiheitsstrafen wieder einführen. Dabei hat man diese erst vor 5 Jahren abgeschafft. Franz Ricklin, emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Freiburg, hat die Revision des Strafrechts vor 5 Jahren begleitet. Ich habe ihn gefragt, wieso er gegen kurze Haftstrafen ist.
Erstens einmal, das ist eine sehr primitive Strafe, ist auch relativ kostspielig für den Staat, jedenfalls wenn sie unbedingt vollzogen wird, weil man ja dann Gefängnisse haben muss. Und die allermeisten mir bekannten seriösen Kriminologen sind der Auffassung, dass bis zum Bereich von 6 Monaten Freiheitsstrafe, also in der leichteren bis mittleren Kriminalität, die Sanktionen austauschbar sind, was die Effizienz anbetrifft, also die Rückfallwahrscheinlichkeit. Und deshalb sind viele Staaten dazu übergegangen, kurze Freiheitsstrafen durch Alternativen zu ersetzen. Und die Schweiz hat das vor 5 Jahren nachvollzogen.
Der Bundesrat dagegen sagt, Haftstrafen verhinderten Wiederholungstaten besser als Geldstrafen.
Das ist eben also wirklich ein durch die Kriminologie nicht belegter Aberglaube. Wobei es natürlich eine gewisse Rolle spielt, dass man einfach so im Volksmund meint, Freiheitsstrafe, das heißt Knast, und bedingte Geldstrafe, das heißt ein weißer Zettel, wo es draufsteht, es passiert Ihnen nichts. Und das ist natürlich eine Irreführung, weil das gar nicht so abläuft.
Nun ist in der Botschaft des Bundesrats ja vorgesehen, dass diese Freiheitsstrafen zum Teil auch durch gemeinnützige Arbeit abgegolten werden können. Das heißt, das wird aber gar nicht so teuer.
Ja, das ist gut, dass man das macht, aber dann muss man eben nicht den Eindruck erwecken, die Leute müssten dann in den Knast. Es ist ja so, dass schon früher und auch in anderen Ländern, wenn man für den bedingten Strafvollzug auf die günstige Prognose abstellt, etwa 3/4 der Freiheitsstrafen bedingt ausgesprochen werden und 1/4 unbedingt. Also in den Knast kommt dem Sinn höchstens 1/4 und dort hat es jetzt dann Elektronikmonitoring oder gemeinnützige Arbeit, wo man das abmildern kann, sodass es eben nicht so ist, dass jetzt dann sehr viel mehr Leute in den Knast müssen wegen dieser Regelung. Aber das macht man der Bevölkerung weiß, dass sie den Eindruck hat, jetzt greifen wir zu und die Leute kommen auf gut Deutsch gesagt in die Kiste.
Aber das heißt, weil eben viele Haftstrafen, viele Freiheitsstrafen nur bedingt sind, spielt es gar keine große Rolle, ob die jetzt eine bedingte Freiheitsstrafe haben oder nur eine bedingte Geldstrafe.
Ja, und es ist vielleicht dann in Zukunft möglich, dass jemand sagt, ich möchte lieber eine bedingte Freiheitsstrafe als eine unbedingte Geldstrafe, wenn man Geldstrafe nicht mehr bedingt aussprechen kann.
Wenn jetzt aber jemand tatsächlich eine Freiheitsstrafe antreten muss, dann sagt der Bundesrat, sei ein Vorteil, dass so leichter eben auch ambulante Therapien durchgeführt werden können, zum Beispiel für Drogensüchtige. Das klingt sinnvoll.
Das akzeptiere ich. Die Frage ist, ob es dann zu diesem Zweck einfach eine unbedingte Freiheitsstrafe braucht, um das zu erreichen.
Das Vertrauen der Bevölkerung in das Strafrecht sei vor allem wegen dieser bedingten Geldstrafen, die man jetzt abgeschafft hat, angeschlagen, sagt der Bundesrat. Das ist aber schon ein Problem, wenn das Rechtsempfinden der Bürger und das Recht selbst dermaßen auseinanderklaffen.
Ich würde nicht sagen Rechtsempfinden, sondern ich würde sagen, das sind Vergeltungsbedürfnisse. Und es ist auch weitgehend eine Frage der Kommunikation. Ich habe immer die Meinung vertreten und habe die heute noch, wenn die meisten Leute die meisten Strafverfahren verfolgen würden, wären sie im Ergebnis großmehrheitlich mit den ausgesprochenen Strafen einverstanden. Es gibt eine Untersuchung, wo man Berufsrichtern und der Bevölkerung Fragen gestellt hat zu bestimmten Konstellationen, was für Strafen ausgesprochen werden sollten. Und ohne dass ich jetzt in alle Details gehen kann, grundsätzlich waren da die Meinungen in etwa gleich zwischen Berufsrichtern und Laien.
Sie sagen generell, es gebe eine Amerikanisierung des Strafrechts in der Schweiz. Was meinen Sie damit?
In Amerika ist man äußerst repressiv und in der Schweiz kann man auch feststellen, dass ein repressiverer Trend besteht. Es ist vielleicht jetzt etwas zu extrem zu sagen, dass wir uns Amerika angleichen. Für mich ist einfach Amerika quasi ein ganz negatives Vorbild. Ich kann das nur anhand einer Zahl sagen. Es gibt eine Gefangenenrate, die besagt, wie viele Leute von 100.000 Personen jetzt im Gefängnis sind. Und in allen zivilisierten Staaten sind das etwa zwischen 50 und 130 und in Amerika sind es 700. Also etwa 8-9 Mal mehr als vergleichsweise in der Schweiz. Die Schweiz hat wahrscheinlich eine Gefangenenrate von 80. Und Amerika müsste ja das reinste Friedensparadies sein, wenn es richtig wäre, dass man sagen kann, je härter die Strafe, desto weniger Kriminalität gibt es.
Franz Ricklin ist emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Freiburg. Er hat vor 5 Jahren die Revision des Strafrechts begleitet, die jetzt zum Teil wieder rückgängig gemacht werden soll. Das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland werde in Kürze von beiden Seiten unterschrieben. Das betonen die Regierungen in Bern und Berlin. Doch ob der Deutsche Bundestag das Abkommen absegnen und ratifiziert, ist fraglich. Insbesondere sozialdemokratische und grüne Abgeordnete kritisieren, das Abkommen schütze deutsche Steuerhinterzieher. Was verlöre die Schweiz, wenn das Steuerabkommen nicht zustande käme? Antworten im Beitrag von Priscilla Imboden.
Das Steuerabkommen mit Deutschland ist wichtig, aber es ginge auch ohne, sagt Thomas Suter, Sprecher der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Die Schweiz hat bereits mit Großbritannien ein Abkommen eigentlich fertig verhandelt und das ist zur Ratifikation bereit. Es gibt Interessen von anderen europäischen Ländern, also somit ist die Strategie 2015 des Finanzplatzes nach wie vor gut unterwegs.
Die Bankiervereinigung übt hier Zweckoptimismus, findet hingegen Teodoro Cocca. Der Finanzprofessor lehrt in Zürich und Linz, berät verschiedene Bankinstitute und befasst sich seit Jahren intensiv mit den Entwicklungen rund um das Bankgeheimnis. Das Abkommen mit Deutschland sei ein zentraler Pfeiler der Weißgeldstrategie, sagt er.
So wie sie heute formuliert ist, die Weißgeldstrategie, ist es eigentlich undenkbar, dass man die dann weiterführen könnte ohne eine solche Abgeltungssteuer, die man zurzeit mit Deutschland verhandelt.
Denn kein anderes Land hat so viel Geld in der Schweiz wie Deutschland. Gemäss Schätzungen haben deutsche Steuerpflichtige rund 200 Milliarden Euro auf Schweizer Bankkonten deponiert. Wie viel davon unversteuert ist, weiß man nicht. Gemäss Schätzungen sind es 50-80%. Aber es gäbe noch einen weiteren Grund, weshalb das Abkommen so wichtig sei.
Deutschland ist natürlich, was die Machtkonstellation jetzt zum Beispiel innerhalb der EU betrifft, natürlich ganz ein anderes Kaliber.
Denn die EU möchte den automatischen Austausch von Bankdaten durchsetzen. Wenn Deutschland als mächtigstes EU-Land aber eine Abgeltungssteuer akzeptiert, schwächt das die Position von Brüssel. Kommt das Abkommen zustande, wird Berlin zunächst abwarten, wie viel Steuergeld aus der Schweiz in die Staatskasse fließt. Der automatische Datenaustausch könnte sicher verzögert, wenn nicht verhindert werden.
Insofern ist diese Abgeltungssteuer sozusagen ja, die letzte Chance, ist vielleicht übertrieben, aber eine sehr gewichtige Chance, um eben diesen direkten Informationsaustausch vielleicht dann doch aus dem Weg gehen zu können.
So ginge die Schweizer Strategie auf, eine weiße Weste zu tragen und trotzdem das Bankgeheimnis zu bewahren. Außerdem würde das Abkommen die Schweiz von einer schweren Altlast befreien. Schwarzgeld auf Schweizer Konten würde mit der Abgeltungssteuer auf einen Schlag legalisiert. Ohne Abkommen drohten Schweizer Banken und Bankern immer wieder rechtliche Probleme. Und das könne nicht in ihrem Interesse sein, sagt Finanzprofessor Teodoro Cocca.
Der Fall Wegelin hat gezeigt, dass eine Bank rechtlich sehr stark unter Druck gesetzt werden kann, wenn eine ausländische Behörde irgendwelche Fakten in der Hand hat, um eben gegen diese Bank vorzugehen.
Dass die deutschen Behörden bei der Beihilfe zur Steuerhinterziehung wenig zimperlich handeln, ist mittlerweile allen klar. Der Finanzprofessor findet, teuer erkaufte Ruhe sei immer noch besser als stets wiederkehrende Angriffe auf den Schweizer Finanzplatz. Die Schweiz könnte zwar noch mit vielen anderen Ländern ein Abgeltungssteuerabkommen abschließen. Ohne Deutschland aber gehe die Weißgeldstrategie nicht auf.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Die deutsche Boulevardzeitung Bild hat Anzeige gegen Justizministerin Simonetta Sommaruga eingereicht. Der Grund: versuchte Freiheitsberaubung. Das Boulevardblatt reagiert damit auf den Haftbefehl der Schweiz gegen 3 deutsche Steuerfahnder und inszeniert sich als Rächerin derer, die nur ihren Job machen. Eine Taktik, die typisch ist für diese Zeitung. Medienredaktor Salvador Artasoy.
Die Anzeige der deutschen Bild-Zeitung gegen Justizministerin Simonetta Sommaruga provoziert die Schweiz. Es ist die Rede von purer Effekthascherei. Ähnlich lautet auch das Urteil von Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung.
Es ist eine wichtigtuerische Strafanzeige. Hier blasen sich Journalisten oder bläst sich ein Journalist auf, um letztendlich Aufmerksamkeit zu erregen.
Doch dieses Ziel hat die Bild-Zeitung erreicht. Dabei tat die größte Zeitung Deutschlands nur das, was sie am besten kann, sagt der Kommunikationswissenschaftler Hans-Jürgen Arlt. Aufmerksamkeit erzeugen.
Und Aufmerksamkeit ist die Währung sozusagen der Massenkommunikation. So wie das Geld die Währung der Wirtschaft ist, so ist Aufmerksamkeit die Währung der Massenkommunikation.
Dabei gehe die Bild-Zeitung stets nach demselben Muster vor, sagt Arlt, der sich in mehreren wissenschaftlichen Studien mit der Boulevardzeitung auseinandergesetzt hat. Entweder emotionalisiert, dramatisiert und personalisiert sie, vorzugsweise bei Prominenten, so wie dies im klassischen Boulevard seit Jahrzehnten gemacht wird.
Die zweite Möglichkeit, die Bild sehr gerne nutzt, ist, sich innerhalb eines Ereignisses, sich selbst zum Mitspieler zu machen. Also selbst ein mitwirkender Akteur zu sein.
So wurde die Bild-Zeitung zum erfolgreichen Mitspieler in der Affäre um den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Wulff. Dabei drehte Bild die Affäre zur persönlichen Angelegenheit, weil Wulff mit einem unvorsichtigen Anruf beim Springer-Vorstand versucht hatte, einen negativen Bild-Artikel zu verhindern. Die Kampagne hielt über Tage an. Die Bild-Zeitung geht stets unzimperlich vor, spitzt sprachlich zu, arbeitet mit Superlativen und Klischees und dramatisiert. So auch auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise in Griechenland, als ein deutscher Bildjournalist demonstrativ griechische Drachmen in Athen an arme Griechen verteilte.
In der Bildzeitung sind Deutsche immer fleißig. In der Griechenland- und Eurokrise gab es immer die Formulierung der fleißige deutsche Steuerzahler im Unterschied zu dem faulen und korrupten Pleitegriechen.
Und nun seien es halt die fleißigen deutschen Steuerbeamten, die von den bösen Schweizern per Haftbefehl gesucht werden, sagt Arlt. Gegen diese Sichtweise wehrt sich Nikolaus Blome, der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Es geht um die absurden Haftbefehle, die das Schweizer Justizwesen gegen drei deutsche Steuerfahnder erlassen hat. Und in dieser Aktion, die wir gemacht haben, heute in der Zeitung, geht es auch ein bisschen darum, der Schweiz den Spiegel vorzuhalten wegen dieser ziemlich absurden Aktion der Schweizer Behörden wiederum.
Auch gegen den Vorwurf, man wolle mit solchen Aktionen lediglich die Auflage steigern, wehrt sich Blome.
Also ob so eine Aktion im Inneren des Blattes einen großen Auflagenschub uns vermitteln wird, das wage ich zu bezweifeln, weil wie gesagt eine Boulevardzeitung, eine reine Kaufzeitung, keine Abonnementszeitung, die Bildzeitung, sich ja über die erste Seite verkauft und da figuriert das nur ganz klein.
Ob die Bildzeitung nun eine Kampagne gegen die Schweiz plane, lässt Blome offen. Man warte zuerst einmal die Reaktion der Staatsanwaltschaft ab und entscheide dann.
Die Schweiz muss auf ihre neuen Kampfflugzeuge aus Schweden warten. Erst im Jahr 2020, 5 Jahre später als geplant, sollen die Gripen-Jets einfliegen. Das bestätigte gestern Bundesrat Ueli Maurer in der Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens. Schwedens Rüstungsindustrie kämpft aber nicht nur beim Gripen mit Problemen. Der schwedische Verteidigungsminister musste vor ein paar Tagen zurücktreten wegen eines Waffenhandelsskandals. Und die Debatte, wie und wem Schweden Waffen verkauft, geht nach seinem Rücktritt weiter. Aus Stockholm, Bruno Kaufmann.
«Ich habe die Energie und Freude an dieser Arbeit verloren», erklärte der schwedische Verteidigungsminister Sten Tolgfors, als er vor wenigen Tagen seinen sofortigen Rücktritt erklärte. Zuvor hatte sich der oberste Sicherheitspolitiker des nordischen Landes über Wochen in einem Labyrinth aus Erklärungen und Gegenerklärungen zur Rüstungspolitik des Landes verloren. Zum Stolperstein wurde ein geheimer Bauvertrag zwischen Schweden und Saudi-Arabien für eine neue Waffenfabrik in der arabischen Diktatur. Den Vertrag hatte noch die sozialdemokratische Vorgängerregierung unterzeichnet. Seit dem Machtwechsel im Jahre 2006 verfolgte die bürgerliche Regierung das Projekt. Als die Öffentlichkeit vom Geheimvertrag erfuhr, platzte eine Bombe. Waffengeschäfte mit der arabischen Diktatur sind international höchst umstritten, schon gar der Bau einer Waffenfabrik. Zunächst wollte Verteidigungsminister Tolliforsch, ein ehemaliger Militärdienstverweigerer, von der Rüstungszusammenarbeit nichts gewusst haben. Dann schob er die Verantwortung anderen Stellen der Verwaltung zu, nur um schließlich einräumen zu müssen, die Öffentlichkeit unzureichend informiert zu haben. Immer wieder hatte das neutrale Schweden in den letzten Jahren Mühe, der eigenen Bevölkerung umstrittene Waffengeschäfte zu erklären. Und obwohl sich das nordische Land auf der internationalen Bühne gerne als Abrüstungsfreund und Friedensmakler gibt, haben sich die Rüstungsexporte unter der bürgerlichen Regierung mehr als verdoppelt. Heute exportiert Schweden pro Kopf der Bevölkerung mehr Waffen ins Ausland als jedes andere Land der Welt. Der undurchsichtige Mix aus hoher Politik, nationaler Sicherheit und wirtschaftlichen Interessen führte gerade beim Verkauf des schwedischen Kampffliegers JAS Gripen immer wieder zu unlauteren Methoden, sprich Schmiergeldern. Die Verantwortung für die Korruption schoben die schwedischen Politiker allerdings bisher auf externe Partner und Unterhändler. Doch nun, im Zuge der Waffenaffäre, will eine Mehrheit des schwedischen Parlaments der Regierung künftig viel genauer auf die Finger schauen. Neu überprüft wird die geplante Modernisierung der JAS-Gripenflotte. Schließlich verfügt Schweden bereits über 200 Kampfflugzeuge. Das verzögert die Entwicklung des Kampffliegers mindestens bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Inzwischen könnten Wahlen die politischen Machtverhältnisse noch mehrmals verändern. Die oppositionellen Sozialdemokraten fordern schon jetzt, man müsse die Sicherheits- und Rüstungspolitik des Landes den realen Anforderungen anpassen. Ob da Rüstungskooperationen mit Diktaturen oder eine milliardenschwere Modernisierung des Gripen-Kampfjets noch ins Konzept passen, ist fraglich.
Aus Schweden, Bruno Kaufmann. Waffenhandel ist nicht grundsätzlich illegal. Aber wie in Schweden findet ein großer Teil des Geschäfts im Trüben statt. Korruption, Rechtsverstöße gehören zum Alltag. Selbst verbotene Chemie oder sogar atomare Waffenbestandteile sind relativ leicht erhältlich. Das ist die erschreckende Bilanz von Andrew Feinstein. Sein minutiös recherchiertes Buch Waffenhandel ist soeben auf Deutsch erschienen. Fredrik Steiger hat mit ihm gesprochen.
Andrew Feinstein war ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker im regierenden ANC in Südafrika. Er war Parlamentsabgeordneter, er leitete die Geschäftsprüfungskommission, doch dann, 2001, schmiss er den Bettel hin. Der Grund?
The ANC government decided to spend what will amount to around $10 billion on weapons that the country neither needed nor barely uses today. And this was at the time that Thabo Mbeki was saying that the country could not afford to provide antiretroviral.
Nach dem Rücktritt von Nelson Mandela habe die ANC-Regierung beschlossen, für $10 Milliarden Waffen zu kaufen, die das Land gar nicht brauche. Gleichzeitig erklärte Präsident Thabo Mbeki, Südafrika habe kein Geld für AIDS-Medikamente. Die Geschäftsprüfer fanden heraus, dass beim Waffengeschäft $300 Millionen an Schmiergeldern flossen. Feinsteins Kommission wurde aber klargemacht, eine öffentliche Untersuchung ist unerwünscht.
I was very quickly told by the leaders of the party that there would be no public.
Feinstein wollte das nicht mitverantworten. Er wanderte aus nach Großbritannien und durchleuchtet seither den internationalen Waffenhandel. Ein ergiebiges Recherchethema. Denn Mauscheleien, Schwarzhandel, Vetternwirtschaft oder Schmuggel sind an der Tagesordnung.
The arms trade accounts for about 40% of all corruption.
Allein auf die Rüstungsbranche entfielen rund 40% der Korruption im internationalen Handel. Es ist also im Waffengeschäft noch schlimmer als in der Rohstoffbranche, die ebenfalls als korruptionsanfällig gilt.
You have maybe half a dozen large contracts every year. The decisions on what to buy and from whom are taken by very small number of people.
Pro Land würden pro Jahr jeweils nur sehr wenige, aber milliardenschwere Waffengeschäfte abgeschlossen. Meist seien nur wenige Personen auf Regierungsseite damit betraut. Und sehr vieles werde mit Verweis auf Sicherheitsinteressen streng vertraulich behandelt. Der 48-Jährige spricht von perfekten Voraussetzungen für Korruption.
That gives the perfect conditions for corruption.
Feinstein sagt auch, es sei zurzeit ausgesprochen einfach, Waffen zu kaufen. Für jedermann.
Unfortunately, at the moment it's incredibly easy.
Eine leichte Rakete, mit der sich aber durchaus ein Flugzeug abschießen ließe, sei für ein paar tausend Dollar erhältlich, etwa in Libyen. Ohnehin würden die arabischen Umsturzländer zunehmend zu einer Art Freiluftwaffenbazar.
The post-conflict situation lends itself to becoming an effectively an open-air arms bazaar.
Selbst radioaktives Material oder Chemiewaffen seien erschreckend leicht zu bekommen.
Some of the arms dealers who I have traced and even interviewed have also traded in nuclear.
Er selber sprach bei den Recherchen für sein Buch mit Händlern, die sogar Massenvernichtungswaffen im Angebot führen. Ein immer größerer Teil des Waffengeschäfts, auch des Legalen, läuft über Mittelsmänner. Sie stöpseln die Kontakte, sie sind oft auch die Drehscheiben für die Zahlungen, die offiziellen und jene unter dem Tisch. Und sie waschen bei Bedarf das Korruptionsgeld. Früher spielte die Schweiz bei diesem Geschäft eine wichtige Rolle. Inzwischen sei hier die Schraube angezogen worden, vor allem bei der Geldwäscherei. Für die Branche ist das kein Problem. Sie weicht aus in Offshore-Zentren, nach Montenegro, nach Serbien, nach Beirut und zunehmend nach Dubai. Und es geht um sehr viel Geld. Beim Megadeal des britischen Herstellers BAE mit Saudi-Arabien flossen laut Polizeischätzungen mehr als 1 Milliarde Pfund an Korruptionsgeldern. Und beim größten Waffengeschäft aller Zeiten, dem jetzt anlaufenden Megaverkauf von amerikanischen Waffen im Wert von 60 Milliarden Dollar nach Saudi-Arabien, dürften es noch weit mehr sein, fürchtet Feinstein. Er recherchiert zurzeit intensiv an diesem Fall.
I think there is another one brewing, in that the United States is in the process of selling around $60 billion worth of weapons to Saudi Arabia, and this is something.
Gegenmaßnahmen wären also dringlich. Skandalös seien auch die serienmäßigen Verletzungen von Waffenembargos. 502 Mal seien UNO-Boykotte bereits gebrochen worden. Doch nur in 3 Fällen wurden Gerichtsverfahren eingeleitet und nur ein einziges Mal wurden die Schuldigen bestraft.
502 violations of UN arms embargoes have been recorded since the embargoes were introduced.
Dringend wäre also mehr Kontrolle. Es könne doch nicht sein, dass weltweit der Bananenhandel weit stärker reguliert sei als der Waffenhandel.
The reality is that the arms trade is less regulated than the global trade in bananas.
Doch als fast noch wichtiger erachtet Andrew Feinstein den politischen Willen, endlich etwas zu unternehmen. Von der Politik werde der Impuls nicht ausgehen. Zu viele Politiker, Chefbeamte und Parteien profitierten. Der Druck müsste also von unten kommen, von den Bürgern, den Steuerzahlern. Denn sie bezahlen letztlich all die Schmiergeldmilliarden.
Fredrik Steiger sprach mit dem Waffenhandel-Experten Andrew Feinstein. 18.32 Uhr hier im Echo der Zeit geht es weiter mit zwei ganz verschiedenen Welten. Der neuen, schönen Hightech-Welt im Aargau und der verblüffend normalen Welt in Somaliland. Der Kanton Aargau ist der Schweizer Atomkanton. 3 der 5 AKW der Schweiz stehen hier. Mit der Energiewende gehen die Arbeitsplätze in diesen Atomkraftwerken verloren. Das ist absehbar. Und deshalb plant der Aargau schon jetzt seine neue Identität. Er will ein führender Hightech-Standort der Schweiz werden. Aus Aarau, Alex Moser.
Wenn die Atomkraftwerke Betznau 1 und 2 dereinst abgestellt werden, dann gehen im Bezirk Zurzach gut 1000 Arbeitsplätze verloren. Ein Grund, weshalb Markus Birchmeier, der Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibit, hofft, dass die AKWs noch lange weiter betrieben werden. Die sogenannte Hightech-Strategie des Kantons ist für ihn zurzeit noch eine weit entfernte Vision, aber eine durchaus brauchbare.
Falls jetzt die Karten neu verteilt werden, sind wir natürlich froh, wenn wir nicht im Stich gelassen werden von der Regierung und wenn man uns hier unterstützt, gerade mit solchen Ideen wie der Hightech-Strategie. Das sind sicher gehbare Wege, die uns in der Zukunft helfen werden.
So vage sind die Pläne der Regierung allerdings nicht. Die Hightech-Strategie ist in der Politik breit abgestützt. Wenn das Parlament diesen Sommer Ja sagt, entsteht bereits nächstes Jahr auf dem Fachhochschulcampus in Bruckwindisch ein Hightech-Zentrum. Bis zu 24 Angestellte werden dort tätig sein. Sie sollen dafür sorgen, dass aus dem industrielastigen Aargau ein moderner Hightech-Kanton wird. Konkret will Volkswirtschaftsdirektor Urs Hoffmann Firmen unterstützen, die schon jetzt in zukunftsträchtigen Branchen wie der Nanotechnologie oder Cleantech tätig sind.
Wir wissen, Industriebetriebe haben dann eine Zukunft, wenn sie mit ihren Produkten und mit ihren Produktionsverfahren der weltweiten Konkurrenz eine Nasenspitze voraus sind. Und wir möchten mit dieser Initiative dazu beitragen, dass das auch in Zukunft der Fall ist. Heute haben wir sehr viele KMU, die im Export stark sind, die konkurrenzfähig sind. Aber das ist nicht Gott gegeben und da braucht es Anstrengungen, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Das Hightech-Zentrum auf dem Fachhochschulcampus liegt auch in der Nähe des Paul-Scherrer-Instituts in Villingen und Würndlingen. Diese Nähe sei wichtig, sagt Regierungsrat Alex Hürzeler. Das Zentrum soll nämlich zwischen der Wirtschaft und den Forschungsinstitutionen im Aargau vermitteln.
Es gibt kleine, kleinste Unternehmen, die eine tolle Idee haben, eine kleine Produktion, aber sie finden das letzte Stück nicht, die Qualität des Materials stimmt vielleicht nicht und dann benötigen sie wirklich die absolute internationale Top-Forschungsanstalt. Sie hat diese Beziehung aber nicht und diesen Transfer müssen wir zustande bringen.
Auch die Forschung soll am Schluss vom Technologietransfer profitieren, nämlich indem ihr Forschungsergebnis auf den Markt kommt. Die Hightech-Strategie verfolgt das Ziel, die Wirtschaft im Aargau zu modernisieren. Am Schluss habe man eine moderne Wirtschaft und gut qualifizierte Arbeitnehmer.
Das ist das Ziel, das der Kanton Aargau unbedingt verfolgt. Wir sind in diversen Branchen sehr gut aufgestellt, aber es gäbe noch so viel weitere hochqualifizierte Kräfte, die wertschöpfungsstark sind, die auch das Steuereinkommen im Kanton Aargau langfristig sichern könnten. Das wäre ein Gewinn für alle. Und das ist das Kernstück der Initiative, welche der Kanton Aargau lancieren will mit Hightech Aargau.
Klar ist, das Thema Strom soll den Aargau auch künftig beschäftigen. Hier habe man schließlich das Know-how, sagt Volkswirtschaftsdirektor Urs Hoffmann.
Der Kanton Aargau als Hightech-Kanton soll auch ein Cleantech-Kanton sein und dazu tragen wir mit dieser Initiative entscheidend bei.
Das heißt, die Menschen, die zurzeit noch in den AKWs Betznau arbeiten, könnten in den nächsten Jahren in der saubereren Cleantech-Branche ihr Geld verdienen.
Somalia ist ein gescheiterter Staat. Seit 1991 herrscht Bürgerkrieg. 2006 marschierten äthiopische, 2011 kenianische Truppen ein. Clans, Piraten, islamische Fundamentalisten, alle scheinen sich dort zu bekämpfen. Heute zum Beispiel riss ein Selbstmordattentäter im neu eröffneten Nationaltheater in Mogadischu 8 Menschen in den Tod. Und trotz allem, auch in Somalia wird ganz normal gelebt. Vor allem im Norden, der sich als Somaliland vom Süden abspalten möchte. Afrika-Korrespondent Patrick Wilser war dort.
Wenn Minenentschärfer in der Halbwüste Somalilands am Werk sind, wird es still wie in einer Bibliothek. Nur das Kratzen von feinem Grabwerkzeug ist zu hören. Herumliegende Kamelknochen erinnern an die tödlichen Folgen einer Unachtsamkeit. Field Officer Ollie erklärt den Farbcode der Steine, welche den Dorfbewohnern den sicheren Weg zur nahen Wasserstelle weisen.
We have here red and white stones marking clearly.
Wir haben hier rote und weiße Steine. Rot bedeutet Gefahr. Es handelt sich um mutmaßliches Minengebiet. Weiß ist dagegen geräumtes Gebiet. Diese gelben Steine, welche sich als Linie bis zum Horizont ziehen, sind alles entschärfte. Schwarze Steine dagegen markieren Reste von explodierten Minen. Das Minenfeld von Koyluget ist symbolisch für Somaliland. In der Hauptstadt Mogadischu werden noch immer Minen gelegt, hier entschärft man sie. Während der Süden des Landes im Chaos versinke, hätten sich die Leute in Somaliland bereits vor Jahren für den Frieden entschieden, erzählt der Stammesälteste von Koyluget, Hassan Hessi Abdi. Wir haben eine unterschiedliche Geschichte. Der Norden war eine britische Kolonie, der Süden eine italienische. Da die Briten nur aus strategischen Gründen hier am Eingang zum Roten Meer waren, haben die alten Clan-Strukturen bei uns besser überlebt. Die Somaliländer haben nie verlernt, zusammen zu sprechen und einander zuzuhören. Ein guter Muslim respektiert alle Menschen. Doch wenn du im Süden eine andere Meinung vertrittst, endest du mit einer Kugel im Kopf. Tatsächlich herrschen in Somaliland im Vergleich zum Süden seit Jahren stabile Verhältnisse. An den Rändern der Provinz ist der Frieden jedoch brüchig. Das Leben am Horn von Afrika ist nicht nur von jahrelangen Bürgerkriegen geprägt, sondern auch von Kargheit, Mangel und Entbehrungen. Seit vergangenem Oktober hat es nicht mehr geregnet. 5 Kilometer südlich von Koyluget an der Grenze zu Äthiopien kam es deshalb in diesen Tagen zu Schießereien zwischen Nomaden. Morgen würden sich die Stammesältesten beider Grenzgebiete treffen und den Zwist beilegen, sagt Hesai Abdi. Wir Stammesältesten sind diejenigen, welche für den Frieden sorgen. Es leben hier unterschiedliche Clans und Kulturen. Es gibt eine Hierarchie, die Sippe, den Stamm, den Clan, und keiner darf den anderen dominieren oder Ressourcen für sich alleine in Anspruch nehmen. Wenn es Streit gibt um Landesgrenzen, Wasserrechte, gestohlenes Vieh oder zwischen Ehepartnern, dann werden diese Angelegenheiten von den Stammesältesten geschlichtet, geregelt und allenfalls bestraft. Bereits vor 20 Jahren hat sich die Provinz Somaliland für unabhängig erklärt. Es wurden Pässe gedruckt, Fahnen genäht und trotzdem existiert Somaliland nur dem Namen nach. Die Weltgemeinschaft fürchtet sich vor einer weiteren Balkanisierung Afrikas und sträubt sich gegen eine Teilung. Und für den Süden ist Somaliland im Norden wirtschaftlich ein wichtiger Brückenkopf zur arabischen Halbinsel. Tausende von Kamelen wandern mit ihren Hirten jedes Jahr vom Süden gegen Norden in die Hafenstadt Berbera am Golf von Aden. Damit sie in der Halbwüste nicht verloren gehen, tragen sie Glocken wie die Kühe im Simmental. Die Glocken werden aus Wurzelholz geschnitzt. Kamelfleisch ist auf der arabischen Halbinsel eine Delikatesse und in Somaliland bedeuten die Tiere Reichtum und Prestige. Eine Kamelherde sei in Somaliland ein Vermögen, sagt der Somaliländer Abdi Adar.
Somali tradition is very important because of they give a very very big value.
Wenn es in Somaliland Konflikte gibt, werden sie mit Kamelen beigelegt. Wenn sie einen Mann töten, müssen sie dem anderen Clan 120 Kamele bezahlen. Heiraten ohne Kamele ist schlicht nicht möglich. Der Schwiegervater will für die Braut 100 Kamele. Wir leben in einem Land ohne Bodenschätze. Unsere Tiere, Kamele und Ziegen sind unser einziger Reichtum.
Big factories, the only resource Somalis we have is the animals, camels and goods.
Man hat den Eindruck, als sei die Zeit stehen geblieben. Die Nomaden haben sich über Jahrhunderte an das karge Leben in der Halbwüste angepasst. Ihre Kamele ernähren sich von Kaktusfrüchten und dornigen Akazien. In tiefen Erdlöchern wird das Regenwasser aufgefangen und über Monate aufbewahrt. Zurzeit gehen die Vorräte zu Ende. Aus den Reservoirs wird eine braune Brühe geschöpft, die bereits über 6 Monate alt ist. Die Weltgemeinschaft und namentlich auch die Schweiz helfen, die Wasserversorgung in Somaliland zu verbessern. Trotzdem macht sich der Dorfchef Abdi Kenen Nor Herset Sorgen. Die Regenfälle kommen nicht mehr regelmäßig. Früher konnten wir sagen, Mitte März regnet es für 3 Monate. Heute regnet es nur noch kurz oder gar nicht. Dürren sind keine Ausnahme mehr. Das führt immer häufiger zu Konflikten zwischen Stämmen. Wenn es irgendwo noch Wasser gibt, ziehen alle Herden dorthin. Alles wurde anders. Während Dürren gab es früher für die Kamele nur noch einmal pro Woche Wasser und nur für die Menschen täglich. Wenn es so weitergeht, müssen sich die Menschen bald den Tieren anpassen. Eine Herde braucht 4 Jahre, um sich von einer Dürre zu erholen. Unterdessen gibt es fast jedes Jahr eine Dürre. Die Rechnung geht nicht mehr auf. Die Folgen des Klimawandels bringen die Nomaden in Somaliland an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit. Auf der Suche nach Wasser halten sich Kamele, Ziegen und Nomaden nicht an Grenzen, die von Kolonialbeamten mit dem Lineal durch Afrika gezogen wurden. Das bringt auch das jahrhundertalte System, Konflikte im Gespräch zu schlichten, ins Wanken. Ausbleibende Regenfälle haben deshalb auf die Dauer mehr Sprengkraft als Minen.
Das war Patrick Wülsers Reportage aus Somaliland. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.